digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
Frank, grüß dich. Aus einem anderen Podcast gibt es den üblichen Start, der so ähnlich heißt wie: Wo treffe ich dich an?
Hallo Michael, grüß dich auch. Heute triffst du mich zu Hause an, im Homeoffice. Heute sitzen wir leider mal nicht zusammen, aber wir sehen uns und hören uns zumindest.
Genau, und natürlich sind wir auch heute nicht alleine, sondern haben heute die Corinna Späth zu Gast. Du, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich.
Tipptopp. Frank, ich glaube, innerhalb des unseres Buchprojekts, ich glaube, du hast niemand anders häufiger erwähnt, wo wir immer wieder überlegt haben, Mensch, passt das vielleicht irgendwie noch mit zusammen? Wollen wir die noch irgendwie erwähnen und so? Denn zu dem Zeitpunkt hast du auch ein Buch geschrieben, Corinna. Da wollen wir natürlich gleich auch drüber sprechen. Aber starten wollen wir wie immer mit unseren Fragen zum Einstieg. Geboren und aufgewachsen bin ich in
Baden-Baden.
Ich habe eine Ausbildung oder Studium als
Diplompsychologin in Trier.
Schöne Stadt.
Schöne Stadt, habe ich auch einen wunderschönen Kunden, die Caritas in Trier, und komme da gerne immer wieder zurück.
Meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch
die Zusammenarbeit mit Unternehmen, zu sehen, wie viel sich einerseits verlieren lässt, aber auch gewinnen lässt mit einem guten Employer Branding, insbesondere in Krisenzeiten.
Da setzen wir bestimmt gleich weiter an. Ich stelle noch meine fünfte Frage. Mein Lieblingspodcast ist?
Oh, gibt's viele. Handelsblatt Disrupt, Wegen guter Führung mit Antonia Götsch, Lanz und Precht und euer Podcast natürlich.
Oh. Ja, Corinna, schön, dass du da bist. Freut mich heute ganz besonders, weil wir tatsächlich über viele Jahre schon Kontakt haben, während wir gemeinsam am Buch geschrieben haben. Und unser Buch endet ja mit der sechsten Phase der Candidate Journey und Experience. Und dein Buch setzt ja quasi noch eine Phase entsprechend drauf. Du schreibst ja in deinem Buch sehr ausführlich auch über das Offboarding und dass man dort eben auch sehr früh mit beginnen sollte als Unternehmen, um Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Überblick über dein Buch, bevor wir dann ein bisschen tiefer einsteigen.
Sehr gerne. Ja, das Buch habe ich mit der Intention, mit wundervollen Top-ExpertInnen aus sehr, sehr unterschiedlichen Fachdisziplinen, von der Zukunftsforschung bis über Betriebswirtschaftslehre, ganz Neurowissenschaften, also ganz, ganz verschiedenen, geschrieben, um eine Lektüre zu haben, die Unternehmer, Unternehmerinnen sich auf den Nachttisch legen können, wo sie einen schnellen Überblick bekommen, obwohl das Buch relativ umfassend ist, aber wo ich hoffentlich unterhaltsam reinzoomen kann und kann mir schon anhand der Zusammenfassung die wichtigsten Ergebnisse sichern mit vielen Praxishacks, wissenschaftlichen Fundierungen, aber vor allen Dingen auch ganz, ganz vielen Unternehmensbeispielen. Und davon lebt das Ganze auch, denn so schön Färbereien zu machen, lesen wir ja in vielen Büchern, was alles in der Theorie gut funktioniert. Man muss es sich dann auch in der Praxis bewahrheiten. Und da bin ich besonders stolz auf die Unternehmen, ihr Gesicht in dem Unternehmen zeigen, wie Ford mit Sonja Grunau, die ganz intensiv auch auf ihren Stellenabbau eingehen und ungeschminkt ihre Erfolgsgeschichten und Rezepte teilen, aber auch die kritischen Punkte sehr, sehr deutlich formulieren, um eben auch andere Unternehmen darauf vorzubereiten. Denn Trennungen werden ja immer mehr zum neuen Normal. Und jetzt kommen wir aus dieser ganzen verwöhnten New Work Phase und wo alles ganz schön war. Und jetzt geht es darum, beide Welten miteinander zu verbinden. Also ein kluges Krisen- und Transformationsmanagement zu machen, was trotzdem die Anschlussfähigkeit an Mensch- und KI-Welt behält. Im Gegenteil, sie maximal fördert, aber auch neue ethische Standards setzt. Und das können wir eben nicht, indem wir alles undurchdacht lassen und nur einzelne Bausteine bringen und keine gesamthafte Strategie aufsetzen. Und die liegt für mich in der Netzwerkbindung. Und das ist das Schlagwort, der Hashtag des Buches.
Den greifen wir bestimmt auch auf jeden Fall gleich noch auf. Mich würde noch interessieren, weil Frank und ich das ja, das Thema Buch, Buchschreiben auch hatten. Was war bei dir der Auslöser? Weil man weiß ja, dass einen das dann doch vielleicht irgendwie 1, 2, 3 Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre beschäftigt.
Ich hatte ja bislang so als Psychologin auch viel immer schon mit Unternehmen zu tun in der Change-Beratung und auch mit Führungskräften im Coaching, aber vielfach dann eben auch mit einer geringen Wirksamkeit, wenn das nur eine Person ist, die du dann coachst und die dir dann davon erzählt, wie sie Trennungsgespräche führen muss, Magengeschwüre hat oder eben selber gekündigt wurde. Und als ich dann mal eine Frau hatte, ich habe es im Saatkorn-Podcast auch schon erwähnt, die dann tatsächlich sogar so ein Broken-Heart-Syndrom hatte, weil sie vor Monaten gekündigt wurde, aber das gar nicht in Zusammenhang gebracht hatte. Er hat mich das selber so betroffen gemacht, dass ich dachte, jetzt habe ich schon so viele Geschichten darüber gehört und nie habe ich irgendwie Selbstwert, Selbstkonzept und Unternehmensführung zusammengebracht, dass ich dachte, ich muss mich jetzt mal als Psychologin dazu äußern und mal darauf aufmerksam machen, dass Kündigungen immer noch ein kritisches Lebensereignis sind, weil die werden ja im Moment auch sehr verniedlicht dargestellt. Wir haben es heute auch wieder im Zukunftsforschungsmentoring gehabt. Klar, in Amerika, Hire Fire, sind die Dinge alle normal. Da herrscht eine ganz harte Kultur. Trotzdem gibt es unglaublich viel Forschung darüber, dass wenn jemand gekündigt wurde, dass der dann noch 20 Jahre später bis zu 50% weniger Gehalt verdient. Es gibt Brüche im Selbstwertgefühl. Das kannst du alles testen, nachweisen, wenn du mit den Leuten sprichst, wenn du die coachst. Das ist denen aber nicht bewusst. Also du siehst es oft auch am Blick, an der Körperhaltung, an der Stimme. Die haben nicht mehr das Charisma, nicht mehr den Wumms. Ne? Wenn die auftreten, fragen sich dann, ach, warum finde ich denn keinen neuen Job, der mich interessiert? Oder warum habe ich nicht mehr die Magnetkraft? Oder warum komme ich manchmal auch so latent aggressiv rüber? Weil die Dinge in der Kränkung, Verbitterung im Hintergrund gar nicht bearbeitet wurden. Und ich finde, die Menschen werden ja fast mehr narzisstisch geprägt durch Social Media und Co. Schönheitsoperationen, bin ich schön genug? Der Mensch ist ja mehr im Außen als im Innern, verliert sich immer mehr, sodass dieses Kränkungspotenzial aus meiner Sicht auch viel mehr Nährboden gewinnt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass die Leute viel weniger damit umgehen können.
Mein erster Gedanke ist gerade, ich merke jetzt gerade erst, wie cool das ist, dass du diesen Background der Psychologie hast und gleichzeitig das Thema Employer Branding so sehr beleuchtet hast, ne? Denn wenn wir das jetzt ummünzen mal auf die Unternehmen, du hast ja auch mit vielen darüber gesprochen, ich könnte mir vorstellen, dass es einigen so ging, wie mir jetzt auch gerade darüber, also dass das natürlich keine Botschaft ist, wenn einem das selber passiert oder ne, ich bin ja auch in der Situation, dass man das hin und wieder leider tun muss, so, dann ist das klar, dass das jetzt nicht der größte Feiertag im Jahr ist, aber dass das solche Auswirkungen zumindest haben kann, hätte ich vorher nicht gedacht. Also liege ich da richtig? Hast du das in den Gesprächen auch gemerkt oder war das auch vielen Unternehmen schon total bewusst und gehen da super professionell und so und strukturiert mit um?
Naja, die Dinge, die liest du nicht in der Presse. Es gibt vieles hinter verschlossenen Türen. Da gibt es die Ziegel, gibt es. Ja, also wir hatten jetzt noch nicht die Schlagzeile Morde im VW-Werk XY. Ich habe doch gedacht, kommt vielleicht noch. Aber das wirst du dann auch nicht so mitbekommen. Ja, die gibt es und die Unternehmen, die das durchlaufen haben, haben auch Angst davor, aber das wird trotzdem alles immer wieder beschönigt und wird dann eher gesagt, naja, die Person ist eben emotional labil gewesen. Und da finde ich, haben wir trotzdem viel Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und das Ganze beginnt ja schon beim Pre- und Onboarding. Na? Denn mit Christoph Müller-Höcker von der Allianz fand ich schön, den Begriff der Beziehungsversicherung co-kreieren. Und ich glaube, wenn man eine Beziehungsversicherung abschließt, und da haben wir viel darüber philosophiert, Christoph und ich, der sich viel mit Achtsamkeit beschäftigt, Mindfulness, dann kann ich Erwartungen einordnen. Und wenn ich von Anfang an weiß, dass ich in ein Unternehmen gehe, das am dynamischen Marktgeschehen teilnimmt oder auch in einem Start-up, wo das sein kann, ja, dass das in einem Jahr nicht mehr den Erwartungen der ganzen InvestorInnen entspricht. Und mir wird das nochmal deutlich gesagt als Absolvent, Absolventin, wo ich vielleicht noch ein bisschen blauäugig bin. Und die sagen mir, hey, du weißt aber, du kaufst dir damit ein Risiko ein. Wir werden aber alles tun, wenn das in einem Jahr floppt, dass wir dir ein super Zeugnis ausstellen, dass du eine geile Zeit in dem Jahr hast, dass du die ganzen nutzen kannst und Co. Ja, und dass es dann am Ende auch nicht an dir liegt und whatever und wir machen einen guten Prozess. Dann könnte ich noch sagen, gut, dann lasse ich mich drauf ein, weil die haben mir das am Anfang ja auch gesagt. Und wenn das ein Feuerstuhl ist, dann habe ich ein anderes Priming. Dann gewöhne ich mir gar nicht erst an, die Fehler nur bei mir zu suchen. Ja? Genauso wäre es natürlich auch fatal, wenn Arbeitgebende, und das haben wir genauso diese Perspektive im Buch mit drin, wenn die nicht lernen, sich zu reflektieren. Das muss natürlich genauso Bestandteil sein. Ich kann jetzt auch nicht sagen, naja, da ist jetzt nur sind nur Arbeitgebende fies, die mich raushaben wollen. Wenn mir das immer wieder passiert, das kriege ich auch immer wieder mit von Personen, auch im Bekanntenkreis, wo ich denke, Mensch, jetzt ist jemand dreimal hintereinander nach einem halben Jahr rausgeflogen, da würde ich jetzt mal nachdenken, da kann ja nicht immer nur jetzt am Unternehmen liegen. Was läuft da schief? Und da durfte ich noch ein Interview mit Dr. Klaus Doppler führen. Und der hat da auch sehr, sehr schöne Inspiration für das Buch geliefert, wo der auch gesagt hat, die Vergangenheit ist eben nicht die Verlängerung der Zukunft. Und ich muss schon Altes verlernen und auch die Fähigkeit haben, mich immer wieder aufs Neue einzustimmen. Insofern geht es um Passung, Passungsfähigkeit. Und das ist ein großer Baustein in dem Co-Creating-Interview, worauf ich besonders stolz bin, was ich mit Professor Dr. Christian Busch aus LA führen durfte. Der war der Erste. Erfolgsfaktor Zufall, Serendipity Mindset, seine Erfolgsbücher, wo ich mit ihm co-kreieren durfte auf eine ganz neue Weise, wo wir auch überlegt haben, wie kann schon Serendipität schon im Recruiting eine Rolle spielen und am Ende dann auch unfreiwillige Kündigungen und auch welche, die vom Unternehmen auskommen, um die zu verhindern, also betriebsbedingt, verhaltensbedingt, personenbedingt. Und das fand ich ganz spannend, seine Sichtweisen.
Ja, dein Buch ist, glaube ich, nicht umsonst 390 Seiten lang geworden. Man spürt bei dir die Begeisterung für die ganzen Themen und auch die Psychologin in dir, wie Michael das auch schon gemerkt hat. Ja, hochgradig spannend. Und der neue Aspekt, den du ja auch mit einbringst, ist schon ganz früh über eine mögliche Trennung, dass sich aber beide Seiten eben darüber klar sind. Ich glaube, wenn ich Fußballtrainer der ersten Bundesliga werde, ja, es ist selten, glaube ich, dass ein Fußballtrainer länger als 10 Jahre bei einem Verein beschäftigt ist. Deswegen ist es ja ganz spannend. Ich glaube, nehmen wir mal die Fußballvereine und die Startups ein bisschen raus, dann ist es ja, streben ja viele Menschen schon nach Arbeitsplatzsicherheit. Viele Unternehmen machen da vielleicht auch noch nicht alles ganz richtig, was die Bindung zum Unternehmen eben anbelangt. Was hast du dazu herausgefunden? Was können Unternehmen besser machen, Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen zu binden?
Ja, ich muss die Mitarbeitenden erstmal kennenlernen. Zu Beginn, auch von ihrer ganzen Persönlichkeit. Und das ist auch ein neuer Ansatz schon im Recruiting, mit dem Happy Indicator Scale zu arbeiten und auch mal andere Fragen zu stellen. Nicht immer nur das, was sonst im Recruiting abgefragt wird, was sind Kompetenzen und Co. Die Dinge sind ja nicht mehr so relevant. Auch das Stellenprofil hat sich schon abgeschafft, also sondern die Persönlichkeit bestimmt am Ende den Erfolg. Und alleine schon die Frage, bist du glücklich, auf einer Skala von 1 bis 10 Menschen einordnen zu lassen, führt zu ganz anderen Ergebnissen. Also das war mit Christian Busch sehr spannend in diesem Co-Creating-Interview, weil die ganz viel dazu forschen, eben sagen, Menschen, die schon in der Lage sind, sich selbst glücklich zu machen, die bringen schon unglaublich viel an Potenzial mit, weil die auch ganz viele Chancen erkennen. Und die musst du gerade im KI-Zeitalter wahrnehmen. und auch ergreifen können. Insofern, glaube ich, muss man die ganzen Prozesse neu denken, sich aber auch die ganzen KPIs anschauen, wo verliere ich in der Employee Journey oder auch beginnend mit der Candidate Journey, dann übergehend in die Employee Journey die meisten Mitarbeitenden. Und klar, das ist dann auch euer Thema, dass ja ganz, ganz viele schon nach der Vertragsunterschrift und bis zum ersten Arbeitstag schon gar nicht mehr mit an Bord sind. Also wenn ich schon keine guten Reboarding-Prozesse mache, die mich begeistern, die mich inspirieren, dann verliere ich auch wieder gute Personen. Aber viele berücksichtigen eben nicht den gesamten Prozess über Onboarding, aber auch Retention. Also da lese ich dann auf LinkedIn dann immer wieder Posts, wow, wir sind so stolz, dass wir als Unternehmen irgendwelche Pancakes in der Cafeteria mit fettem Zuckerguss ausgeben und dass die bei uns gibt. Mich würde das nicht ansprechen, denn ich brauche das glutenfrei und Zucker mag ich sowieso nicht. Aber für mich wäre dann doppelter Espresso oder zuckerfreies Eis, wäre lieber. Ja, aber das, ich will nur damit sagen, die sind noch nicht da zu sehen. Es muss individualisiert sein. Ich muss im Dialog mit den Menschen die Zukunft gestalten und ich kann da nicht mehr die Dinge überstülpen. Und es geht dahin, dass ich genau überlegen muss, ja, wenn es Transitioning-Phasen gibt, Mini-Offboardings, Elternzeit, dann brauche ich entsprechende Angebote. Wie geht Führung in Teilzeit zum Beispiel? Da muss ich mir den gesamten Strategieprozess durchdenken in den verschiedenen Unternehmensbereichen. Muss mir auch genau anschauen, was biete ich jungen Menschen an, die Sabbaticals machen wollen? Wie schaffe ich das, Future Skills on the Job zu schulen? Alles Mögliche. 50 plus, welche Angebote kann ich machen? Also da gibt es auch tolle Beispiele mit Markus Schwarzenberg, mit TÜV Süd, die sicherlich Vorreiter sind in dem Bereich, viele tolle Dinge geschaffen haben. Und dann eben Offboarding, das wird überhaupt nicht bedacht. Wir werden in Zukunft 40% Projektmitarbeitende haben. Das sind die Unternehmer gar nicht drauf vorbereitet. Und die bleiben ja nur 3 Monate. Und wie gehe ich dann damit um? Oder 6 Monate oder max ein Jahr? Was mache ich dann damit? Also das muss schon alles elastischer werden.
Okay. Du bringst immer so viele Punkte. Ich muss da immer gucken, was ich noch alles nachfragen muss. Also, du hast eben gesagt, dass das Buch auf dem Nachttisch, aber bei 400 Seiten ist das Buch ja eigentlich das Nachttischchen, oder? Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du es implizit schon genannt hast, aber in der Vorbereitung sind wir immer wieder über den 3-stufigen Strategieansatz der Netzwerkbindung gekommen. Verzeih mir, falls du es schon berichtet hast und ich nicht so richtig einsortiert habe, aber ansonsten fände ich es spannend, diese 3-Stufigkeit nochmal klar zu haben.
Gerne, gerne. Also sicherlich, und das will ich voranstellen, hat jedes Unternehmen eine eigene 3-Stufigkeit. Das gibt ja bei jedem Unternehmen einen anderen Ansatzpunkt, andere KPIs, andere Challenges. Nur mir war wichtig, so ein Buch zu schreiben und auch einen Strategieansatz zu wählen im Blue Ocean Bereich, der tatsächlich daran ansetzt, dass es darum geht, die Basis zu setzen, dass die Unternehmen tatsächlich in die Lage versetzt werden, schnelle Quick Wins zu sammeln. Denn jeder weiß, der sich schon mit Strategie beschäftigt hat, dass er die Strategie ja nie so einfach umsetzen kann. Und die meisten machen sich dann schon Sorgen und sagen, Gottes Willen, das hat Frau Späth mit den anderen so ein riesen Strategiekonzept entwickelt, die können wir ja gar nicht einladen, das können wir ja gar nicht umsetzen. Völliger Blödsinn. Diejenigen, die das Buch lesen, die können im Bereich Basic schon alles alleine umsetzen, die brauchen mich nicht. Ja, und so super Unternehmen wie SAP, die können das alles ganz alleine bis zum Ende sogar schon umsetzen, wenn die nur die Dinge aus dem Buch lesen. Also die wussten das ja vorher, weil ich ja mit ihnen 2 Kapitel gestaltet hatte und haben die das auch bei sich direkt angewendet, fertig. Darum ging es mir, dass du nicht ein Buch hast, wo du sagst, da musst du 1000 Kurse kaufen und Programme, sondern eines, was dir den Mehrwert schon direkt liefert. Um was geht es im Bereich Basic? Mit Professor Dr. Anja Lüthi durfte ich eine Offboarding-Studie Ende 2022 durchführen an über 190 Unternehmen. es war Wahnsinn zu sehen, dass die wenigsten über eine Offboarding-Strategie verfügen, geschweige denn irgendwelche Ideen entwickelt haben, wie sie Offboardings begleiten können, unglaublich wenig in diesem Bereich machen. Und das war schon zum Zeitpunkt der Great Resignation. Da hat nur, ich glaube, 1,7% oder waren es 1,9 überhaupt das Angebot gemacht, dass die Person wieder zurückkehren darf zum Beispiel. Also da hatten die aber noch gar keine Rehiring-Klausel, keine Rechtssicherung oder so. Da sind noch weit von entfernt. Das findet sich alles im Buch. Oder dass die Outplacement anbieten. Und der Knaller war, die machen noch nicht mal ein Abschiedsgeschenk. Also nur 24,5% behandeln die Person wertschätzend bis zum Ende. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und diejenigen, die die Königsteiner Studie kennen, die wissen ja sehr genau, dass an die 45,5% zurückkehren würden, würden sie bis zum Ende wertschätzend behandelt werden und würde der ehemalige Arbeitgebende mit ihnen noch Kontakt halten. Also das sind ja ganz einfache Dinge. Da erzählen wir ja keine Rocket Science, wo du sagst, wow, da brauche ich jetzt ein super Studium, um in meinem kleinen Personalbereich als kleiner Mittelständler oder Startup die Dinge umzusetzen, sondern das kann ich schon als KMU sofort in die Umsetzung bringen. Deswegen finde ich, braucht dieses Buch, jede Apothekerin, jeder Apotheker, jede Arztpraxis, überall, wo Menschen mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, oder Anja Lüthi hat so schön eine ChatGPT-E-Mail reingesetzt im Buch als Abschiedsmail, wo sie sagt, selbst wenn ich null Zeit habe, die 2 Sekunden, die wird mal jeder haben, also eine Abschiedsmail sich von ChatGPT erstellen zu lassen und die den Mitarbeitenden zu schicken. Also wenigstens das. Und die Dinge im Buch.
Das klingt ja so einfach, ne? Einfach wertschätzend bis zum Ende und darüber hinaus zu bleiben, Abschiedsgespräch vielleicht noch zu führen, die Gründe zu hinterfragen, warum jemand geht und sich wertschätzend und freundlich voneinander zu verabschieden, auch mit der Botschaft, wenn es von beiden Seiten so sinnvoll wäre, ja auch zu sagen, du darfst jederzeit wieder zu uns ins Unternehmen zurückkommen. Und unsere Erfahrung bei meinem Arbeitgeber Böllhoff ist es, dass es tatsächlich funktioniert. Viele machen sich irgendwann mal auf den Weg, na, so viele sind es nicht bei uns, aber einige halt, und stellen halt fest, dass sich ihre Wünsche an einen neuen Arbeitgeber auch gar nicht so erfüllen lassen. Du hattest ja auch schon Beispiele genannt von der einen Person, die alle paar Monate mal einen neuen Arbeitgeber sucht und dass es da nicht zum guten Match gekommen ist. Und ich finde, wenn man offen darüber spricht, dass eine Rückkehr möglich ist und in guten Kontakt auch bleibt, du hast ja auch, ich glaube, da gehst du vielleicht in der zweiten Phase noch drauf ein, dass man die Candidate Journey ja auch ganz gut automatisieren kann, aber zumindest, wenn man das so nicht macht, ein paar gute Prozesse hat und vielleicht einfach mal zum Geburtstag noch gratuliert, wenn jemand das Unternehmen verlassen hat oder eine Weihnachtskarte schickt oder wenn man hat ein Mitarbeitermagazin oder mal wieder einlädt und wenn es nur zum Mittagessen in der Kantine ist oder so. Also man muss es ja nur machen. Das ist ja wirklich keine Raketenwissenschaft an der Stelle. Mich wundert immer, dass es gar nicht so viele Unternehmen machen und nicht so auf dem Schirm haben und eher beleidigt agieren, wenn jemand das Unternehmen verlässt, wie in einer gekränkten Beziehung. Mit einem anderen Mindset, wenn man das mal weglässt, hätte man so viel mehr Chancen, wirklich gute Mitarbeiter mit noch mehr Erfahrung, ja, von einem anderen, weiteren Unternehmen auch mal wieder zurückzubekommen. Was denkst du, woran liegt das, dass viele Unternehmen das noch nicht so auf dem Schirm haben?
Ja, die haben das nicht auf dem Schirm, weil es kein integraler Bestandteil ihrer Kultur ist. Also deswegen ist es so wichtig, dass sich Unternehmen zur Netzwerkbindungskultur wandeln und dass diese Netzwerkbindungskompetenz im Hardset, Mindset, Skillset der Führungskräfte trainiert wird. Und das wäre für mich das Zukunftsskill schlechthin, denn wenn ich weiß, dass ich als Führungskraft tatsächlich der Talentemagnet bin, die Person, die die Hauptverantwortung hat, dass die richtigen Menschen kommen, bleiben, wieder zurückkehren, im Netzwerk gebunden bleiben, dann kann ich ganz anders die Talentströme im Unternehmen auch steuern. Und auf diese Steuerung, auf die strategische Steuerung, kommt es immer mehr an, insbesondere im KI-Zeitalter.
Ich glaube, Frank, du hast eben mal gerade auch schon anklingen lassen. Wenn wir jetzt die drei Phasen noch weitergehen, war das schon das zweite? War das schon Advanced?
Nein, oder? Advanced ist dann die Beziehungsversicherung abschließen und tatsächlich standardisierte Prozesse einzuziehen entlang des ganzen Employee Lifecycles, also beginnend vom idealerweise Candidate Journey, Preboarding bis hin zur Netzwerkbindung. Und da ist es eben auch wichtig, sich die bisherigen Exit-Prozesse mal anzuschauen. Und ich bin immer wieder baff, wenn großspurig behauptet wird, ja, da habe ich mit Person XY Trennungsgespräch geführt. Stoppen wir doch mal die Zeit, wie lange die dauern. Das ist ja die Mitteilung einer Kündigung. Die dauert 2 Minuten. Da gibt's die Trennungsbegründung. Okay. Und dann ist die Person raus. Fertig. Dann kriegt ihr noch eine Checkliste in die Hand. Das war's. So lange dauern die Gespräche nicht. Das verdient ja gar nicht den Namen Gespräch. Auch da haben wir stark daran gearbeitet, diese Prozesse zu systematisieren und im Buch eben auch mit SAP Best Practice Beispiele hereinzunehmen, um eben auch mehrere Post-Exit-Dialoge zu führen. Ein Offboarding wäre das beste Kulturentwicklungsinstrument, das es gibt, wenn ich es klug nutze. Nur dafür muss die Person schon ihr gutes Arbeitszeugnis in den Händen halten und sie muss das Unternehmen verlassen haben. Und dann bekomme ich andere Informationen. Also nur ein Gespräch zu führen, ist viel zu wenig. Ich muss das nach 3 Monaten führen, idealerweise nochmal nach 6 Monaten.
Also auch wenn die Person schon gar nicht mehr im Unternehmen ist, dass man das wirklich fragt, hey, wollen wir uns da einfach nochmal auf ein Käffchen oder zum Essen irgendwie treffen, fände ich super. Also wirklich cool. Ja.
Die Idee ist gut, eben nicht in dem Moment der Trennung, wo das akut ist. Da ist auf der einen oder anderen Seite natürlich auch noch eine Emotionalität drin, eine Aktualität drin. Und wenn jemand in ein anderes Unternehmen wechselt, das ist ja auch erst so eine Honeymoon-Phase, da ist natürlich alles toll und alles irgendwie ein bisschen eingefärbt, positiv eingefärbt. Und das lässt sich nach 3 oder 6 Monaten dann eben auch noch mal ein bisschen besser relativieren und ins Verhältnis zum alten Arbeitgeber eben auch stellen. Und dann bin ich deswegen auch komplett bei dir. Sowas machen wir zum Beispiel bei uns bisher nur in Ausnahmefällen. Ich finde das eine super coole Anregung auch. Wir führen die Exit-Gespräche schon, auch länger als 2 Minuten und die dürfen auch mal 1 Stunde oder länger dauern, weil wir nutzen die tatsächlich auch als Informationsquelle, um uns zu verbessern, um zu schauen, warum verlässt uns jemand. Vielleicht um Karriere zu machen, weil wir nicht genügend Karrieremöglichkeiten anbieten können in dem Moment, weil jemand vielleicht auch nicht genügend Geduld hat, 1, 2, 3 Jahre zu warten auf den nächsten Karriereschritt. Bis vor kurzem sicherlich auch noch und gerade im IT-Bereich, weil unverschämte Angebote von anderen Unternehmen über Headhunting reinkommen, wo man tatsächlich auch nicht Nein sagen, wahrscheinlich nicht Nein sagen kann, weil so viel mehr bezahlt wird. Und manchmal ist es aber auch der Vorgesetzte, wo es nicht passt. Und das hören wir ja immer wieder, dass Menschen gar nicht mal so beim Unternehmen kündigen, sondern eben auch beim Vorgesetzten. Und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, wenn das der Fall ist, dass wir unsere Vorgesetzten dann eben auch schulen können und weiterentwickeln können, dass das nicht der Fall sein muss, wenn jemand das Unternehmen verlässt.
Absolut. Und vor allen Dingen, gerade du hast ja diesen Honeymoon-Hangover-Effekt angesprochen, habe ich die besten Chancen, beides zu integrieren. Also wenn die Person aus Arbeitgebersicht ungewollt das Unternehmen verlassen hat und führe nach zum Beispiel für 5 bis 6 Monaten nochmal ein Gespräch, dann kann ich sie auch mit Leichtigkeit wieder zurückgewinnen. Na, nur dafür muss ich vorher die Weichen stellen und das beschreiben wir alles sehr dezidiert. Dann auch mit dem Unternehmensbeispiel von Angie, dass es dann eben darum geht, zum Beispiel auch datenschutzrechtlich das alles so abzusichern, dass ich über die Kontaktdaten auch noch verfügen darf nach der Kündigung hinaus. Sonst kann ich sie nicht kontaktieren. Also ich muss mir schon den gesamten Prozess durchdenken, damit der funktioniert, bis hin dann zur dritten Stufe, wo ich tatsächlich auch eine Governance brauche für On- und Offboardings, wo ich wirklich alles gesamtstrategisch durchdenken muss. Aber auch das Thema Cybersecurity ist ein großes Thema, was unbedingt mitgedacht werden muss, denn der Tatort, der befindet sich im Unternehmen und nicht außerhalb.
Ja, ich denke, wir haben ganz, ganz viele Themen heute auch bisher nur so streifen können, ne? Also man hat es rausgehört, wie komplex, wie umfangreich so eine Bindungsstrategie sein kann, eine Netzwerkbindungsstrategie sein kann, inklusive des Offboardings. Ich glaube, für Unternehmen ist es total wichtig, weil es so komplex ist, erstmal eine sehr vernünftige Ist-Analyse zu machen, ne? Also die meisten werden schon wissen, wenn die Kununu-Beiträge schlecht sind, das reflektiert sicherlich die Unternehmenskultur. Und bevor ich dann mit vielen Instrumenten beginne, gilt es, glaube ich, erstmal auch darum, eine gute Unternehmenskultur zu haben, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu haben. Und dafür brauche ich natürlich unendlich viele Maßnahmen, die wir heute auch erstmal nur so streifen.
Ich hätte abschließend noch die Frage, ich bin immer so ein Fan davon, wenn es das gibt, ob du noch irgendwie Tipps oder Empfehlungen hast für so Tools im Offboarding. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, ne, dass man erstmal sich überhaupt mit dem Thema, mit den Menschen, mit den Prozessen beschäftigen muss. Aber wenn du über irgendwelche gestolpert bist, sowas interessiert mich immer total. Hast du da irgendwelche, die du empfehlen kannst?
Also klingt jetzt komisch, wenn man das eigene Tool entwickelt, aber das haben wir tatsächlich, das haben wir ganz viel Liebe entwickelt, den Exit-Netzwerk-Bindungsbogen, weil den kann jede Person tatsächlich direkt verwenden oder auch den Wellbeing-Dialog, den ich mit Doreen Ackermann entwickelt habe, der tatsächlich darauf aufbaut, die Bedürfnisse von den Mitarbeitenden ganz spezifisch zu erfassen. Und dann hast du auch passgenau die Benefits, die du dann brauchst. Oder auch mit der Techniker Krankenkasse, mit Julia Böttcher, wo wir ganz intensiv eingestiegen sind, haben da auch ein Tool entwickelt. Wie läuft denn die Kommunikation im Krisen- und Transformationsmanagement und mit welchen Formaten, über welche Kommunikationskanäle kann ich in welcher Phase agieren? Also das sind schon konkrete Tools, die in dem Buch zu finden sind. Oder auch die Drei-Stühle-Technik, die ich anwenden kann, damit Führungskräfte, wenn sie viele Exits begleiten, auch tatsächlich resilient bleiben, weil das ist für Führungskräfte auch unglaublich energiezehrend, dieser Prozess.
Ja, viele gute Tools, praktische Hinweise. Am Ende fragen wir immer noch nach drei Tipps für eine gute Netzwerkstrategie, Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen zu binden. Corinna, was kannst du uns dazu sagen?
Ja, der erste Tipp wäre, authentisch in der aktuellen Lage zu kommunizieren, was ist, wo keine Verschönerung zu machen, sondern tatsächlich auch die Teams, wenn das im eigenen Unternehmen so ist, auf die Herausforderung einzuschwören, auch tatsächlich offen damit umzugehen, dass Trennungen die neue Realität sein werden, dass aber das Unternehmen auch alles dafür tun wird, guten Umgang damit zu finden, den auch im Dialog mit den Mitarbeitenden zu gestalten. Das wäre so der zweite Tipp. Und der dritte, sich tatsächlich die Kennzahlen anzusehen und auch mit den Geschäftszielen übereinzubringen und mit KI und anzufangen, die eigene Netzwerkbindung sich zu durchdenken.
Ja, cool. Wahrscheinlich hättest du noch 12 weitere Tipps. Deswegen schön, dass du dich auf 3 konzentriert hast und die einfach mal so rausgepickt hast. Ich sag ganz lieben Dank und freue mich, wenn wir uns mal persönlich treffen.
Ja, unbedingt. Also mich hat es sehr gefreut mit euch. War wirklich cool.
Und damit verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal.
Ja,
tschüss und danke.
Tschüss.
Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert.